Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um das, wie mir meine Gesprächspartnerin gerade erzählt hat, um das Effi-Schreiben. Und das finde ich ein schönes Wording gehen. Und dazu bin ich mit jemandem verabredet, die genau weiß, wie das geht, nämlich mit Nina Rieke Dahlermann. Hallo Nina.
Hallo Heiko.
Um mal zwei Dinge zu deiner Historie zu sagen. Du warst zum Beispiel bei DTP Chief Strategy Officer und bist jetzt Geschäftsführerin der Strategieberatung What's Next Now, richtig?
Das ist korrekt.
Wie wichtig ist der Effi?
Von allen Awards ist er mir der wichtigste, denn er beweist ja tatsächlich, dass Ideen, dass Kommunikation, dass Werbung einen echten Wertbeitrag leistet zu dem, was Unternehmen und Institutionen so machen.
Und die Creative Awards magst du nicht so sehr?
Also es ist keine Frage des Mögens. Ich halte sie für weniger wichtig, denn ich glaube, dass wir das, was wir tun, als Leistungsbeitrag auch deutlich machen müssen und immer wieder zeigen müssen, dass das, was Kommunikation kann, wirklich auch nur Werbung und Kommunikation macht. Und das heißt Wertsteigerung, Business-Erfolge erzielen, Marken stärken, Aufmerksamkeit generieren. Und das kann man nur beweisen über solche Awards, nicht über Kreativ-Awards. Da kann man gucken, ob etwas interessant ist, ungewöhnlich ist. Dann geht es vielleicht teilweise auch um Geschmacksfragen oder um so einen Gesellschafts- und Trendkontext. Aber das zeigt eben noch lange nicht, ob das auch wirksam ist.
Das heißt, wenn ich an einen Effi-Case denke, den ich bearbeiten möchte, dann braucht es jeweils Daten, die etwas zur Tatsache oder zum Thema davor aussagen. Wie war die Marke davor aufgestellt, in welchem Bereich noch immer? Und wie hat sie sich durch die Kampagne, durch das, was kommunikationsmäßig gemacht wurde, verändert, richtig?
Genau, du brauchst ja in irgendeiner Weise Vergleichszeiträume und Vergleichsdaten. Wo haben wir angefangen? Was war vorher? Wie war die Situation da? Und dann eben auch, was habe ich erreicht durch die Maßnahmen, durch die Mittel, durch die kreative Idee? Was ist das tatsächliche Ergebnis? Und das Ergebnis sollte überdurchschnittlich sein und eben nicht nur erwartbar das, was Kommunikation ja im besten Falle macht, in irgendeiner Weise eine Wirkung zu erzielen, sondern es muss eine außergewöhnliche und besondere Wirkung sein, damit es ein guter Effi ist.
Aber wenn etwas außergewöhnlich und besonders ist, hängt es ja relativ stark von der Branche ab, nicht wahr? Also wenn ich mich in irgendeinem Fast Moving Consumer Goods Bereich bewege, da können ja selbst schon kleinere Steigerungen einen überdurchschnittlichen Erfolg darstellen, richtig?
Genau, also je nach Kategorie und je nach Herausforderung und auch Zielsetzung können das ja tatsächlich wenige Prozentpunkte sein, die einen großen Unterschied machen. Und das muss man der Jury deutlich machen. Denn man muss ja auch gucken, wer sitzt da, wer juriert diese Cases, wer guckt sich das an. Nicht alle sind vielleicht Experten für die jeweilige Kategorie und auch die Herausforderungen in so einer Branche. Und das muss man erklären und deutlich machen, warum das eben dann vielleicht ein außergewöhnlicher und nicht nur ein durchschnittlicher Erfolg ist.
Welche Daten kann ich denn überhaupt nutzen, um so einen Case aufzubereiten? Was geht und wo würdest du sagen, schwierig?
Du kannst alle Daten benutzen, die glaubwürdig sind. Und glaubwürdig ist natürlich das, was eine gute, bekannte Quelle hat, also große Marktforschungsinstitute, überhaupt Institute, aber eben auch digitale Plattformen, Google, Meta und so weiter, bieten natürlich einen Druck von sehr guten Daten. Wichtig ist eben immer nur, dass du vorher schon dran denkst, dass du vielleicht einreichen möchtest und vor Kampagnenlaunch auch schon eine Nullmessung hast, mit der du dich dann vergleichen kannst.
Und wie gehe ich denn damit um, wenn ich das zwar machen möchte, aber wenn der Kunde, und das kommt ja, wenn es nicht die ganz großen Unternehmen sind, durchaus vor, mit Marktforschung jetzt nicht so richtig viel Erfahrung hat?
Ich glaube, es gibt heute relativ viele Tools, mit denen du auch auf einfache und relativ kostengünstige Art und Weise Sachen erheben kannst, Sachen messen kannst. Also so Unternehmen wie Apinio, wenn man das so nennen darf, machen ja digitalen Research, der vielleicht einfacher gestrickt ist als das, was ein großes Institut wie eine GfK oder ein Kantar oder Ipsos machen. Ich glaube, du musst dir die richtigen Quellen suchen, die richtigen Methodiken raussuchen. Du musst es halt nur rechtzeitig tun und vor allen Dingen auch im digitalen Bereich kannst du unheimlich viel ja initiieren. Du musst es nur rechtzeitig tun.
Sag nochmal kurz, jetzt hast du gesagt, welche Quellen für dich okay sind. Welche sind denn nicht so richtig gut?
Nicht so richtig gut sind Quellen, an denen immer nur in-house dran steht. Also ich habe diese Daten nur in-house erhoben, denn da kann ich mir ja einiges zusammendenken und zusammenzählen. Das ist dann immer nur so halb glaubwürdig, beziehungsweise wenig glaubwürdig. Und wenn es zum Beispiel unterschiedliche Zeiträume gibt, dann wird man als Juror oder als Lesender von solchen Cases sicherlich eher skeptisch, ob das glaubwürdig, ob das richtig ist. Also wenn es unterschiedliche Zeiträume sind, unterschiedliche Datenquellen, wenn die Methodik im Verlauf der Kampagne verändert wird, dann wird es holprig. Und dann muss ich darlegen und transparent machen, warum das trotzdem gute Zahlen sind. Mhm.
Du hast
also du darfst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist eine ganz goldene Regel.
Du hast eben in unserem kurzen Vorgespräch darauf hingewiesen, dass unabhängig vom Effi es ja immer gut ist, Daten zu erheben, was über die Wirkung zu sagen, weil das ja die Branche allgemein stärkt. So habe ich dich verstanden. Könntest du das nochmal kurz ausführen? Das wäre toll.
Also was ich ja dazu denke, ist einfach, dass Effis, die schreiben wir nicht um der Cases willen und um der Awards willen, sondern wir schreiben sie, um darzulegen, dass die Arbeit, die wir machen im Alltag für unsere Kunden einen Wirkungsbeitrag liefert. Dass es eine Wertsteigerung schafft, dass es Business beflügelt, dass es Marken stärkt. All das ist wichtig. Und wenn wir das beweisen können, dann zeigt es, dass unsere Arbeit eben einen Wertbeitrag leistet und stärkt auch unsere Rolle als Partner unseren Kunden gegenüber. Und das finde ich ganz, ganz wesentlich, dass Agenturen, dass Dienstleistungen im Kommunikationsumfeld in der Lage sind, zu zeigen, dass die Ideen, die sie entwickeln, eine wirkliche Wirkung auch haben. Eine Wirkung, die das erreicht, dass Kunden sich mit der Arbeit mit uns wünschen.
Wir schweifen mal ganz kurz ab, kommen aber gleich wieder zum Effi zurück. Das, was ich in vielen Credentials sehe, und das kommt auch bei großen Agenturen vor, dass in der Tat noch ganz oft Werbemittel abgebildet werden. Das widerspricht ja dem, was du gerade gefordert hast, richtig?
Absolut. Also das überrascht mich tatsächlich, dass du das sagst. In der Zeit, in der ich in einer sehr großen Network-Agentur zuletzt war, war es für uns ganz wichtig, dass wir in Credentials sowas darlegen, dass wir zeigen, Kreativität wirkt und dass wir Cases dabei haben, die auch genau das darlegen können und auch nachvollziehbar darlegen können. Denn sich nur auf Kreativ-Awards auszuruhen, ist halt eine sehr einseitige Sicht auf die Dinge und vor allen Dingen auch eine sehr agenturverbreitete Sicht, glaube ich, oder kreativ verbreitete Sicht. Denn wenn wir durch die Brille unserer Kunden gucken und durch die der Marketingverantwortlichen, dann sind es unter anderem Kriterien wie Wirksamkeit, die deutlich durchschlagender sind und die deutlich relevanter sind. Und ich finde, in jeder Art von Credentials muss ich mir doch überlegen, was ist eigentlich mein Publikum, mit wem spreche ich und was ist die Erwartungshaltung auf der anderen Seite? Also wem präsentiere ich etwas? Wer sitzt vor mir? Und wie kann ich diese Person begeistern für die Sache, die ich anzubieten habe? Und das heißt, dass unter Umständen Zahlen doch durchaus eine große Rolle spielen.
Kommen wir nochmal auf die Effi-Cases zurück. Was sind aus deiner Sicht die größten Fehler, die du immer wieder siehst?
Also es ist wirklich ganz banal, zu wenig Zeit und zu schlechte Daten. Zu spät anzufangen ist ein großer Fehler. Dann teilweise eine Überschätzung der Dinge, die man geleistet hat, ohne tatsächlich schon die Zahlen zu haben. Oft ist es so, dass im stillen Postverfahren zwischen Agentur und Unternehmen, es heißt, es war unheimlich erfolgreich. Und wenn man dann anfängt, Daten zu suchen, dann ist die Datendecke eher dünn. Oder man hat vergessen, eine Nullmessung zu haben vor Kampagnenstart. Und dann ist es eher ein Bauchgefühl und nichts, was man beweisen kann. Das sind eigentlich die größten Fehler. Und was darüber hinausgeht, sind Dinge wie zu viel zu wollen in Cases, dass man nicht eine klare und einfach verständliche Storyline hat, dass man unheimlich viele Sachen unterbringen möchte in einem Case. Auch das sind Stolperfallen, die man sich baut, die man aber eigentlich vermeiden könnte.
Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären? Ich habe zwar eine Idee, was du meinst, aber vielleicht kannst du nochmal ein Wort dazu sagen.
Ich glaube, dass es oft so ist, dass wenn man anfängt, Dinge in so einen Case zu bringen, dass dann unterschiedliche Stakeholder noch beteiligt sind und sagen, aber das haben wir auch noch gemacht und das ist ja auch noch eine interessante Zahl oder dieser Aspekt ist ja auch ganz wichtig. So, das müssen wir dann noch unterbringen. Und dann wird es eine eierlegende Wollmilchsau oder so ein Wolperdinger eines Cases, der zu viel beweisen will, zu viel gemacht haben will. Und das wird für Juroren dann schwierig, den roten Faden zu finden oder den einen interessanten Fakt. Ich glaube, das Ganze muss wie ein Elevator-Pitch sehr, sehr schnell überzeugend funktionieren. Und ich habe das selber schon erlebt und ich habe auch selber schon diese Fehler beim Schreiben gemacht. Wenn man anfängt, unklar zu werden und diesen roten Faden verlässt, dann wird es schwierig für die Jury, das zu verstehen. Die lesen unheimlich viele Cases, die müssen unheimlich viel bewerten und es braucht einen Story-Hook in jedem Case, es braucht die eine überzeugende Zahl in jedem Case. Das, was man sehr, sehr schnell jemandem rüberwerfen kann und er diesen Ball auch auffangen kann und sagen kann, verstehe ich, finde ich nachvollziehbar, glaubwürdig, finde ich überzeugend und toll, das macht Spaß, das möchte ich weiter mit einem guten Preis versehen und nicht einfach nur auf der Shortlist haben oder vielleicht gar nicht mal bis zur Shortlist kommen lassen.
Du hast eben gesagt, man sollte auch mal einen Blick darauf werfen, wer überhaupt in der Jury sitzt. Hat das einen Einfluss darauf, wie man den FAQ schreibt?
Na klar. Also ich finde, man muss sich immer wieder vor Augen führen, was sind das für Menschen, die diese Cases lesen? Und das sind vielleicht in Kreativjuries andere Menschen als in einer FAQ-Jury, die ist ja etwas bunter besetzt. Und man muss all diese Menschen bedienen. Das heißt, man muss sowohl links als auch rechtshirnig unterwegs sein. Man muss eine gute Story haben. Man muss eine interessante Kreation haben, eine tolle Idee, die man vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen hat. Alles, was bekannt ist, ist generell mit weniger Skepsis betrachtet. Und dann muss man aber eben auch die Researcher, die Strategen, die Marktforscher, die Zahlenfanatiker befrieden, indem man halt glaubwürdige und gute Daten hat, die das alles belegen.
Lass uns nochmal kurz auf das Timing gucken. Wir unterhalten uns heute, ist der 7.5. Ja. Wie ist denn so, dass ich gehe mal davon aus, dass der Podcast am 9. veröffentlicht wird, am Donnerstag. Wie ist denn so, dass das Timing, hat man überhaupt noch eine Chance, was zu machen oder wie siehst du das?
Ich glaube, wenn man eine relativ gute Datenbasis hat oder sehr zügig und im Schulterschluss mit Unternehmen, für die man arbeitet, Daten generieren kann, dann kann man auch jetzt noch anfangen, FI zu schreiben. Denn bis Juni ist ja noch ein bisschen Zeit, bis die allerletzte GWA-Deadline da ist, schafft man es auch, noch einen Case zu schreiben. Aber man steht natürlich jetzt unter massivem Zeitdruck. Es wird viel, viel leichter, wenn man direkt nach Weihnachten anfängt und vielleicht in diesem Jahr sich schon im Dezember überlegt, dass man im nächsten Jahr einreichen möchte und tatsächlich dann rechtzeitig anfängt und die Zeit nutzt. Aber jeder, der jetzt sich noch sehr konzentriert an die Schreibtisch setzt, kann es noch schaffen, im Juni einen fertigen Case beim GWA hochzuladen.
Ich will jetzt nicht Amir Kasai spielen, ne? Aber das, was man, wenn man sich mal so die Kategorien beim FI anschaut, ist ja schon, dass die Anzahl der Kategorien durchaus relativ groß geworden ist. Siehst du das auch so und wie bewertest du es?
Ja, es glaube ich, es ist eine Diskussion, die wichtig ist und die man immer wieder führen muss. Wie kann man auf der einen Seite Agenturen und Unternehmen motivieren, möglichst viel einzureichen? Und wie kann man auf der anderen Seite das auch so einschränken, dass es nicht zu viele Doppelungen gibt, zu viele Kategorien und zu viele Cases, die sich immer wiederholen? Es gab eine Zeit lang nicht die Möglichkeit, in mehreren Kategorien einen Case einzureichen. Das ist in diesem Jahr wieder aufgelöst worden. Man kann Doppeleinreichung machen, sowohl dann in einer Ziel- als auch in einer sogenannten Disziplin-Kategorie. Ich persönlich stehe dem kritisch gegenüber. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, dass Awards und jeder Award auch ein Geschäftsmodell sind und dass man möglichst eine große Anzahl an Einreichungen braucht, damit es auch attraktiv ist und dass es auch ein attraktives Feld ist, innerhalb dessen man sich mit seinen Cases bewegt. Also von daher, ich finde, der Effi macht es noch auf eine vertretbare Art und Weise. Ich finde das im Creative Award teilweise deutlich ermüdender. Hier ist es so, dass man doch schon sehen kann, dass sich viele Köpfe kluge Gedanken gemacht haben über die Kategorien und dass man auch sehr gezielt gucken muss, was ist eigentlich meine richtige Kategorie, wo gehöre ich eigentlich hin, wo sind meine Ergebnisse eben auch wirklich interessante Ergebnisse.
Also du würdest Amir nicht zustimmen, dass es ja merkwürdig wäre, wenn es bei den Oscars jetzt mehrere Gewinner gäbe, wie es bei den Awards der Fall ist.
Also ich finde, die Awards müssen mehrere Gewinner haben, ganz einfach, weil es sehr unterschiedliche Zielsetzungen gibt in Kommunikationsfragestellungen. Und das ist anders in B2B als in Healthcare, als in anderen Bereichen wie FMCG und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es da die unterschiedlichsten Kategorien mit den unterschiedlichsten Gewinnern geben muss, damit es eben auch zeigt, was die Bandbreite unserer Leistung ist.
Okay. Nina, das lassen wir jetzt einfach mal als Schlusswort stehen und ich bedanke mich bei dir.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.